Ja, vielen Dank, Helene, dass du die Auflösung noch gegeben hast. Ich hätte es nämlich nicht gewusst, beim ersten Hören, was Hiskia mit einem Löwenzahn gemeinsam haben soll, aber es passt. Es ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, ich hoffe auch, dass die Erwartungen auf die Predigt jetzt nicht zu hoch sind nach der Vorlage vom André, aber es stimmt. Ich habe mich wirklich gefreut, als ich gesehen habe, über welchen Text wir heute sprechen möchten, weil es so ist, wenn wir die Könige durchgehen, sehen wir leider, dass es immer wieder und wieder erwähnt wird, dass wir Könige haben, die nicht gemacht haben, was Gott gefällt, die nicht nach seinen Geboten gelebt haben. Wir haben unterschiedliche Gründe, woran es liegt. Der eine fällt in dem Bereich, der andere hat in einem anderen Probleme. Und so ist es schön, wenn wir auch einen König haben, der zwischendrin in dieser schweren Zeit doch einen Lichtblick gibt. Ein König, der ein ausschließlich gutes Zeugnis bekommt, wo Gott selber sagt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und bei Hiskia ist es sogar noch so, dass er das beste Zeugnis von den Königen aus ganz Juda bekommt, dass er besser ist als alle, die vor ihm waren und die nach ihm kommen sollen. Und wir sehen, dass Gott in dieser schweren Situation, ich werde gleich noch auf den geschichtlichen Kontext etwas genauer eingehen, wir sehen, wie Gott in dieser schweren Situation trotzdem eine Erweckung schenken kann. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in den heutigen Predigttext und lese vor aus 2. Könige 18, Vers 1 bis 8. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Mit 25 Jahren wurde er König und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nechushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing an dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und überall, wo er hinzog, hatte er gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht mehr. Und er schlug die Philister hin nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zu den festen Städten. Ich habe meine Predigt mit der Überschrift versehen, Erweckung unter schlimmsten Umständen. Und ich möchte dabei gemeinsam mit euch drei Prinzipien anschauen, die der Text uns gibt, was wir sehen, welche Prinzipien es in diesem Beispiel gibt. Das erste ist, dass Erweckung keine Voraussetzungen braucht oder keine besonderen Voraussetzungen braucht. Und um dieses Prinzip etwas genauer zu beleuchten, möchte ich uns in den historischen Kontext mit hineinnehmen. Wir befinden uns zeitlich 725 vor Christus, als Hiskia an die Macht kommt. Und zu dem Zeitpunkt, etwas vorher, 733 vor Christus, wurde das Nordreich nach Assyrien deportiert. Seit über 200 Jahren geht es mit dem Volk Israel nur noch bergab. Ein König nach dem anderen tut die Dinge, die nicht recht in Gottes Augen sind. Und auch wenn das Nordreich noch mal etwas schlimmer dran ist, im Südreich, also in Juda, sieht es auch nicht groß besser aus. Hier und da ist vereinzelt mal ein König dabei, der zumindest so ein halb gutes Zeugnis ausgestellt bekommt. Aber dennoch lesen wir immer wieder, dass der Götzendienst nie vollständig beseitigt wurde. Das Ganze steigert sich so weiter und wir sehen, dass es wie eine Abwärtsspirale ist, die immer weiter nach unten läuft. Und auch der Vater von Hiskia selber, König Ahas, er war auch so in dem Götzendienst gefangen, dass er sogar hat Kinder opfern lassen. Ausleger sprechen in dieser Zeit davon, dass es einen gewissen Endzeitcharakter hat, dass das Volk so weit von Gott abgeirrt ist, dass es immer schlimmer wird. Und jetzt stellt sich gewissermaßen die Frage, wir haben dieses dunkle Zeitalter, in das Hiskia hineingeboren wird, was soll er da überhaupt noch machen? Was hat Gott mit diesem Mann vor? Ist nicht alles eh schon verloren? Wir sehen, dass kurz vorher das Gericht über das Volk Israel verkündet wird. Durch Hosea und Jesaja hat Gott prophezeit, dass Gericht über das Volk kommen soll. Und jetzt kommt Hiskia. Ist seine Arbeit nicht theoretisch komplett sinnlos? Ist das Schicksal nicht besiegelt? Und ich finde diese Geschichte von ihm so spannend, weil wir an ihr sehen, wie Gott wirkt. Wir sehen, dass Gott selbst in dieser schlimmen Situation, dass es gefühlt nicht mehr schlimmer werden kann, dass Gott trotzdem einen Mann gebraucht, um eine Erweckung in seinem Volk zu schenken. Das Bild, das Helene benutzt hat, das passt hier ganz gut. Ein Löwenzahn, der aus dem Asphalt herausbricht. Gott schenkt Erweckung unter schlimmsten Umständen. Und ich möchte gemeinsam mit euch zunächst anschauen, was uns die Bibel über Hiskia berichtet. In 2. Könige 18, Vers 3 heißt es, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Vielleicht kommt dem einen oder anderen diese Aussage bekannt vor, weil es nicht das erste Mal ist, dass wir sie so hören und speziell auch mit diesem Beisatz, wie es sein Vater David getan hatte. Wir hatten bei König Amasja bereits davon gelesen, 2. Könige 14, Vers 3, er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch nicht so wie sein Vater David, sondern so wie sein Vater Joas es getan hatte. Es ist ein kleiner Unterschied, den man beim flüchtigen Lesen gerne auch mal überliest. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Aussage und sie verrät uns einiges über Hiskia, über seine Person, über seine Gesinnung. Und zwar müssen wir uns anschauen, wenn diese Aussage hier drinnen steht, was sie zu bedeuten hat. Wenn er so gelebt hat wie sein Vater David, also Vater in dem Sinne als Königsvater, als Vorfahre, dann müssen wir uns die Frage stellen, was damit ausgesagt werden soll. Wir wissen von David, dass er ein König war, der auch nicht fehlerlos war. Er war ein König, der Ehebruch, der Mord begangen hat. Was ihn aber auszeichnet, ist, dass er mit seiner Schuld zu Gott gegangen ist, dass er um Vergebung gebeten hat und dass er jemand ist, der mit ganzem Herzen an Gott gehangen hat. Er ist jemand, der unter schlimmster Verfolgung Gott dennoch loben kann. Er ist jemand, der an ihm festhalten kann, weil er jemand ist, der Gott kennt. Er kennt ihn durch und durch. Wir lesen in den Psalmen so viele Gedichte von David über Gott. Und dieses Fazit oder diese Aussage, dass Hiskia so gelebt hat oder so vertraut hat wie sein Vater David, das ist eine immense Aussage, die ihm hier zuteil wird. Das ist, wenn man es so sagen kann, das beste Zeugnis, was er hat bekommen können. Wir haben also einen Mann, der in diese schlimme Zeit geboren wird, der aber ein großes Zeugnis von Gott ausgestellt bekommt. Und ich finde es faszinierend, wenn wir das hier an dem Text lesen, da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen, wie Gott Erweckung schenkt unter schlimmsten Umständen. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn es um unser Umfeld geht, um die heutige Situation, dass ich teilweise auch meine Zweifel damit habe, ob es Gott möglich ist, hier bei uns auch noch Erweckung zu schenken. Irgendwie hört man ja in China oder sonst wo, wenn da Erweckung stattfindet, man freut sich darüber, wenn man das hört, aber hier bei uns, nee, das ist irgendwie nicht möglich. Wir kennen die Leute, wir kennen die Mentalität, was kann Gott hier überhaupt noch wirken? Und ich hoffe, dass uns dieser Text von heute ermutigt, dass wir sehen, dass es nicht der Fall ist, dass Gott unter schlechtesten Umständen Erweckung schenken kann. Er braucht keine besonderen Voraussetzungen, sondern wir sehen, dass er auch in diese Situation, die wahrscheinlich so noch sehr viel schlimmer ist, als es heute der Fall ist, dass er auch hier Erweckung schenken kann. Ein Ausleger hat mal gesagt, keine Zeit ist so finster, dass darin Gott nicht etwas Gutes wirken könnte. Als zweites Prinzip sehen wir, dass Erweckung kindliches Vertrauen braucht. Nachdem wir jetzt schon mehrfach darauf eingegangen sind, auf dieses gute Zeugnis, das Hiskia von Gott bekommen hat, möchten wir uns einmal genauer anschauen, was ihn auszeichnet. Hierfür lese ich nochmal 2. Könige 18, Vers 4 bis 6. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Der Schlüsselvers, den wir hier in diesem Text haben, den finden wir in Vers 5. Er vertraute dem Herrn. Rein menschlich betrachtet haben wir gesehen, haben wir nicht die besten Voraussetzungen für Hiskia. Er ist jung, in einem Alter von 25 Jahren wird er König und wir haben uns die Situation angeschaut. Um ihn drumherum, das Volk ist tief verstrickt im Götzendienst. Sie sind unterdrückt von den Assyrern, Gericht steht bevor und mit seinem jungen Alter, eigentlich bräuchte man dort einen König, der Erfahrung hat, der weiß, was er macht, der weiß, wie man das Volk aus dieser Misere ziehen kann. All das bringt Hiskia aber nicht mit. Was ihn jedoch auszeichnet, und das ist das Besondere an diesem König, ist, dass er auf Gott vertraut, dass er nicht selber versucht, mit seinen eigenen Weisheiten und Überlegungen das Volk aus dieser Situation zu führen, sondern er gibt an Gott ab und er vertraut auf ihn. Und wir sehen, dass er dadurch auch dieses Fazit bekommt, dass er tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie keiner vor und nach ihm aus Juda es gemacht hatte. Sein Vertrauen bzw. auch seine Beziehung zu Gott, davon lesen wir noch deutlicher in Vers 6. Da heißt es, er hing an dem Herrn. Und dieses Wort, das hier verwendet wird, dieses Anhangen, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, wie wir es auch im Schöpfungsbericht im Rahmen von der Ehe finden. Das bedeutet so viel wie, er war ganz bei Gott, er war ganz nah an ihm dran. Er hat sich an ihn dran geklammert, er war eng mit ihm verbunden. Und weiter lesen wir auch in Vers 6, er wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Gerade weil er sich so nah bei ihm aufhielt, gerade weil er Gott kannte, war es ihm auch wichtig, seine Gebote zu halten. Er kannte seinen Gott und war nah bei ihm. Johannes 15, Vers 5 spricht davon, oder Jesus sagt da, ich bin der Weinstock und ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Hiskia war sich dem bewusst und daran hat er festgehalten. Wir sehen später noch in seiner Geschichte, dass er auch Fehler gemacht hat. Aber das war seine Einstellung, das war seine Herzenseinstellung. Er war nah bei Gott und hat an ihm festgehalten. Und das befähigt ihn auch, zu diesem guten König zu werden. Was ich ebenfalls spannend finde, ist der Name von Hiskia, weil er so viel bedeutet wie meine Kraft ist der Herr. Und diese Namensgebung von ihm, sie ist kein Zufall. Sie ist ganz bewusst geführt und sein Name ist Programm. Seine Kraft ist der Herr. Er ist derjenige, der voll an ihm festgehalten hat. Und so kommt es dann auch, dass wir in Vers 7 lesen, dass er sich auch von der Knechtschaft, von den Assyrern, dass er sich davon losriß. Das ging mit einem gewissen Vertrauen auch einher, dass Gott das Ganze machen wird. Politisch eine angespannte Situation und dennoch wagt er es, sich von ihnen loszureißen, weil er weiß, dass Gott auf sie Acht gibt. Als drittes Prinzip von Erweckung sehen wir, dass Erweckung konsequentes Vorangehen braucht. Wir hatten, wie bereits eben schon angeschnitten, uns die Stelle aus Amasja angeguckt. Und wir hatten damals auch darüber gesprochen, dass es immer wieder und wieder wiederholt wird, dass wenn ein König an die Macht kam und auch wenn er zumindest ein halb gutes Zeugnis bekommen hat, dass immer wieder geschildert wird, dass die Könige den Götzendienst nicht vollständig beseitigt hatten. Wir lesen immer wieder, dass die Höhen blieben, die Aschera-Standbilder und dass sie keinen kompletten Cut damit gemacht hatten. Mit Hiskia haben wir endlich einen König, in dem sich das ändert. Er ist jemand, der auf Gott vertraut und der 100% volle Sache mit ihm macht. Wir lesen in 2. Könige 18, Vers 4. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Wir lesen hier, dass er klare Sache macht. All diese einzelnen Bereiche, die aufgezählt werden, all diese verschiedenen Götzen, Hiskia macht klare Sache und beseitigt sie. Wir lesen sogar davon, und das zeigt auch, ist auch ein Ausdruck davon, wie schlimm es um das Volk Israel zu dem Zeitpunkt stand, dass sie diese eherne Schlange von Mose, dass sie genommen hatten und verehrt hatten. Sie wurde zu einem Götzen, sie wurde zum Kult. Das Volk hat diese Schlange angebetet, anstatt zu wissen, dass Gott es letzten Endes war, der sie gerettet hat. Wir sehen an Hiskia oder auch an den anderen Königen, die nicht diese Entscheidung getroffen hatten, klare Sache zu machen, sondern Götzen bis zu einem gewissen Teil noch dazulassen, dass diese kleinen Entscheidungen, diese kleinen Kompromisse, dass sie oft weitreichende negative Folgen haben. Wir sehen, dass Könige dadurch zu Fall kommen, dass sie schlechte Entscheidungen treffen in ihrer Zeit. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass wenn ein König klar dagegen vorgeht, welche positiven Konsequenzen es für das Volk hat. In 2. Chronik 29, Vers 3 bis 10 lesen wir dann weiter, wie Hiskia die Türen des Tempels öffnet. Und exemplarisch möchte ich aus 2. Chronik 29, Vers 5 vorlesen. Und er sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes, euer Väter, und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. Wir wissen von der Geschichte vorher, dass der Tempel zu dem Zeitpunkt sehr stark verkümmert war, dass Gottesdienste gar nicht oder wenn dann nur wenig praktiziert wurden. Und wir sehen an Hiskia, dass es ihm ein Anliegen ist, dass nicht nur der Tempel wieder auf Vordermann gebracht wird, weil das hatten wir bei, bei König Joas gesehen. Er hatte auch den Tempel aufbessern lassen, aber er hatte selber keine feste Beziehung zu Gott. Wir sehen bei Hiskia aber, dass es ihm nicht nur ein Anliegen ist, den Tempel selber wieder aufzubessern, sondern ihm ist es auch ein Anliegen, was darin geschieht. Er ermutigt die Priester dazu, dass sie den Dienst wieder aufnehmen sollen und ermutigt sie dazu, dass sie das von ganzem Herzen machen sollen. Ihnen ist es wichtig, dass es nicht nur halbherzig geschieht, dass es praktiziert wird, weil es sich so gehört, sondern ihm ist es ein Anliegen, dass sein Volk wieder zu Gott kommt. Und das unterscheidet ihn von anderen Königen. Wir sehen oft, dass die Könige weitreichende Folgen auch für das Volk haben. Die Sünden des Königs, die ziehen sich auf das ganze Volk hindurch. Wir sehen, dass wenn ein König mit schlechtem Beispiel vorangeht, dass auch das Volk darunter leidet. Aber an Hiskia sehen wir, welche Konsequenzen es hat, wenn ein König auf Gott vertraut. Gott schenkt Hiskia neben dem kindlichen Vertrauen, das er an den Tag legt, auch den nötigen Eifer, um die Dinge durchzusetzen. Und ein Ausleger hat geschrieben, Menschen, die sich nah bei Gott aufhalten, denen ist es auch ein Anliegen, dass eine Erweckung stattfindet und dass weitere Menschen, genau wie sie selbst, den wahren Gott finden. Und das können wir an Hiskia sehen. Er kennt Gott, wie André das gesagt hat. Er hat dieses Flugzeug, er hat Gott von Nahem gesehen. Und so ist es ihm ein Anliegen, dass auch sein gesamtes Volk wieder zu Gott zurückkommt. Wir lesen in 2. Chronik 30 davon, wie Hiskia wieder das Passafest feiert. Und ihm ist es wichtig, dass nicht nur Juda mit dabei ist, sondern er möchte das gesamte Volk versammelt haben. Und so lädt er sie ein, gemeinsam das Passa zu feiern. Was da ganz spannend ist, eigentlich ist es üblich, dass das Passa im ersten Monat gefeiert wird. Aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Priester sich geheiligt hatten und dass wenig Menschen in Jerusalem waren. Und wir lesen in Mose davon, dass es möglich war, wenn jemand zu dem Zeitpunkt des Passas noch unrein war, dass es nachgeholt werden kann. Hiskia entschließt sich dann dazu, dass mit dem ganzen Volk, das im zweiten Monat gefeiert wird, und dass das ganze Volk mit dabei sein kann. Wir sehen also einen König, dem es ein Anliegen ist, dass er sein ganzes Volk wieder mitnimmt und dass er mit ihnen gemeinsam das Passa feiert. Und die Reaktion lesen wir in 2. Chronik 30, Vers 25 und 26. Und die ganze Gemeinde von Juda freute sich, und die Priester und Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war. Auch die Fremdlinge, die aus dem Land Israel gekommen waren und die in Juda wohnten. Es war aber große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, hat es etwas derartiges nicht gegeben in Jerusalem. Wir lesen, dass das Volk seit Salomo, also seit 200 Jahren, nicht mehr diese Freude empfunden hat, dass dieses Passa so nicht mehr gefeiert wurde. Und wir lesen von dieser Freude, die davon ausgeht. Es gibt in Jerusalem heutzutage noch den Hiskia-Tunnel. Und ich hatte das Vorrecht, da auch mal durchzulaufen. Und ich möchte hier ein Bild benutzen. Hiskia war es nicht nur, der den Tunnel gebraucht hat, um das Volk mit Wasser zu versorgen, sondern er war auch ein König, der dafür gesorgt hat, dass das Volk auch mit geistlicher Nahrung versorgt wird. Ich möchte eine Parallele von dem Text damals zu uns heute spannen, auch in Bezug auf das Passafest. Und zwar hatten wir letzte Woche Ostern gefeiert. Wir hatten im Rahmen von diesen Feiertagen auch eine Predigt oder ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es sogar mehrere Predigten, die darauf eingegangen sind, auf diese Parallelen, die wir damals von dem Volk Israel und dem Auszug aus Ägypten und Jesus haben, die darauf eingegangen sind. Wir sehen, dass der Exodus, also dass der Auszug von dem Volk Israel aus Ägypten, dass das, also diese Geschichte an sich, dass das nicht das Wichtigste ist, sondern es geht vor allem darum, dass Gott derjenige ist, der sein Volk aus der Gefangenschaft führt. Er ist derjenige, der sein Volk befreien und retten möchte. Aber nicht nur aus den Händen von den Ägyptern, sondern es geht darum, dass er sie auch aus der Sünde erretten soll. Es ist ein biblisches Grundprinzip, dass wir immer wieder davon lesen, dass Gott einzelne Menschen dazu nutzt, in dem Fall war es Mose, aber auch im Buch von den Richtern lesen wir immer wieder davon, das Volk kehrt von Gott ab, Gott schickt Gericht, Gott schickt aber auch einen Retter und das Volk kehrt um. Und dieses Fest oder das feiern wir eigentlich. Wir sehen, dass diese ganzen Könige oder diese ganzen Retter, die da gesendet werden, dass sie zu einem gewissen Punkt einen Vorgeschmack auf den geben sollen, der zu dem Zeitpunkt noch kommen soll, Jesus Christus. Und zwar ist es so, dass all diese Personen, die da genannt werden, die etwas Gutes machen, dass sie dennoch nicht perfekt und fehlerhaft sind. Sie können das Volk aus der Gefangenschaft von einem anderen Volk befreien, aber sie können das Volk nicht langfristig aus der wahren Gefangenschaft, aus der Sünde befreien. Und das ist es aber, was wir letzte Woche gefeiert haben. Jesus Christus selber ist der König und der Retter, der gesandt wird, der perfekte König, der sowohl das Lamm ist für das Volk, dass wir keine Opfer mehr benötigen. Und er ist auch dieser perfekte König, der sein Volk anführen möchte. Wenn wir heute von Erweckung sprechen und wenn es uns wichtig ist, dass Erweckung passiert, dann ist genau das die Botschaft, die wir predigen müssen. In Römer 10, Vers 17 lesen wir, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wenn wir Erweckung haben wollen, dann geht es nicht um irgendwelche Systeme, die wir aufstellen, irgendwelche Überlegungen, die wir anstellen müssen, wie wir Menschen bestmöglich von Gott überzeugen können, sondern es geht darum, dass wir diese frohe Botschaft verkünden. Ich möchte das Gehörte von heute nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben mit König Hiskia einen sehr besonderen König. Wir haben einen König, der dieses beste Zeugnis von den Königen von ganz Juda bekommt. Und dennoch wird er in eine Zeit geboren, die alles andere als perfekt ist. Und es stellt sich die Frage, was er hier machen soll. Wir sehen aber anhand von Gottes Wirken, dass er es ist, dass er es schenkt, dass selbst unter diesen Umständen Erweckung passieren kann. Wir sehen, dass Erweckung unter schlimmsten Umständen möglich ist. Und wir haben uns drei Prinzipien am Text angeschaut. Und das erste Prinzip, was Erweckung möglich macht, ist, dass Erweckung keine besonderen Voraussetzungen braucht. Wir haben gesehen, dass es mit dem Volk glaubenstechnisch immer weiter bergab ging und dass sie eigentlich auf dem Tiefpunkt angekommen war. Nichtsdestotrotz schenkt Gott gerade auch in diese Zeit Erweckung. Als zweites hatten wir uns angeschaut, dass Erweckung kindliches Vertrauen braucht. Wir sehen, dass Hiskia, was seine eigene Erfahrung angeht mit 25 Jahren, dass er nicht wirklich menschlich betrachtet der geeignete König wäre, um das Volk aus dieser schweren Situation zu führen. Wir sehen aber, dass er jemand ist, der vollständig auf Gott vertraut hat. Er hat an ihm festgeklammert, er hat an ihm festgehalten und so kommt es, dass er Gott diesen Raum gibt, dass Gott selber wirken kann. Er stellt sich als Werkzeug zur Verfügung und wir sehen, welche guten Konsequenzen es hat. Als drittes sind wir dann darauf eingegangen, dass Erweckung konsequentes Vorangehen erfordert. Wir sehen, dass Hiskia nicht nur selber an Gott glaubt und von ihm überzeugt ist, sondern wir sehen, dass es sich durch sein ganzes Leben durchzieht, dass er in allen Bereichen ganz klare Kante zeigt. Er sorgt dafür, dass die Aschera-Standbilder beseitigt werden, dass die Götzen beseitigt werden und dass Israel wieder voll nur auf einen Gott ausgerichtet ist. Er sorgt dafür, dass der Dienst in den Tempeln wieder stattfindet und er ist auch maßgebend mit dafür verantwortlich, dass das Passafest wieder gefeiert wird. Zum Schluss sind wir dann auf diese gute Botschaft eingegangen, die damals wie heute Menschen zum Umkehren bringen kann. Und ich muss sagen, dass wir hier im Vergleich zu der Zeit damals sogar noch im Vorteil zu den Menschen sind. Die Menschen haben nur davon gehört, dass irgendwann mal ein Messias kommen soll, der für sie die Schuld übernimmt, der für sie der das perfekte Opfer ist. Wir kennen dieses perfekte Opfer. Wir haben es letzte Woche gefeiert und so hoffe ich, dass uns der heutige Text, dass uns die heutige Botschaft dazu motiviert, daran festzuhalten, dass Erweckung heutzutage noch möglich ist. Die Umstände sind nicht zu schlecht für Gott, dass er heute noch wirken kann. Und ich hoffe, dass uns das Beispiel von Hiskia auch dazu ermutigt, dass wir selber mit dazu beitragen wollen. Dass wir selber in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, dass wir ein Zeugnis sind für unsere Mitmenschen und dass wir dadurch auf Gott hinweisen können. Amen. Ich würde gerne noch mit uns gemeinsam beten. Stimmen wir dazu auf.